Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers, heute mit Thomas Gleuer. Thomas ist als Director Performance Marketing bei Westwing für alles rund um Paid Traffic, SEO und Analytics verantwortlich. Und wir sprechen heute mal darüber, wie man sich eigentlich in einen neuen Job einarbeitet. Das heißt, wie man die berühmten 100 ersten Tage gestaltet. Denn Thomas ist erst im letzten Jahr zu Westwing gewechselt. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, was sind jetzt eigentlich die Prioritäten? Wie arbeitet man sich inhaltlich in die Themen ein? Welche Themen waren das tatsächlich bei Thomas, die er auch zuerst angegangen ist? Und wie ändert man beispielsweise auch Team-Themen, also Orga-Themen? Stichwort Insourcing, das war nämlich auch direkt zum Start bei Thomas von Relevanz. Das und vieles mehr in der heutigen Episode. Bleibt dran, hört rein. Richtig spannend, wie Thomas die ersten 100 Tage bzw. die erste Zeit bei Westwing gestaltet hat.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Hey Thomas, schön, dass du dabei bist. Bevor wir jetzt ins Gespräch gehen, stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor. Wer bist du und was magst du und was hast du auch vorher gemacht?
Ja, hallo Daniel. Freut mich sehr, dass wir uns heute für den Podcast treffen. Ich bin Thomas Gleuer, bin Director Performance Marketing bei Westwing seit jetzt gut 7 Monaten inzwischen. Die Zeit fliegt und bin im Online Performance Marketing schon über 13 Jahre unterwegs. Hab nach dem Studium eine kleine feine Online-Marketing-Agentur mit 2 Freunden Kommilitonen gegründet, die auch erfolgreich über 3 Jahre nach vorne gebracht und entwickelt und mich dann aber dazu entschlossen, in-house zu wechseln und bin jetzt seit entsprechend gut 10 Jahren im In-house-Performance-Marketing unterwegs, zunächst mit 5 Jahren bei der S. Oliver Group, dann gute 5 Jahre, fast 6 Jahre bei Lampenwelt als Teil der Lucom Group im Lampen- und Leuchten-Bereich und eben jetzt seit Oktober letzten Jahres bei Westwing.
Okay, super spannend. Das ist ja auch der Aufsatzpunkt für die heutige Folge, weil du hast gerade erwähnt, du bist seit 7 Monaten jetzt ungefähr bei Westwing. Und wir haben uns ja heute ein super spannendes Thema rausgesucht, nämlich wollen wir mal durchleuchten, was man eigentlich so im ersten halben Jahr oder die berühmten ersten 100 Tage in einer neuen Position macht, in deinem Fall als Director Performance Marketing, natürlich auch so ein bisschen spezifisch auf das Berufsbild abgebildet. Bevor wir das machen, würde ich aber natürlich gerne auch mit dir mal ganz kurz über Westwing sprechen. Und ich habe neulich einen anderen Podcast gehört, tatsächlich mit eurem CEO, dem Andreas Hörning, und mir da ein paar Highlights rausgepickt. Ich würde jetzt einfach mal so einen kleinen Abriss geben für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht jetzt die Wandlung auch von Westwing in den letzten Jahren nicht so nah mitverfolgt haben. Und vielleicht magst du einfach reinkrätschen oder ergänzen, wenn ich was vergesse oder vielleicht auch falsch wiedergebe. Was ich nämlich ganz spannend fand, also das mag der ein oder andere möglicherweise noch nicht mitgekriegt haben. Ich meine, man kennt euch ja noch aus der Historie als Shopping-Club, ne?
Ja.
Und mittlerweile, also ihr habt ja irgendwie noch so diesen Anker als Shopping-Club, aber eigentlich seid ihr eher ein Anbieter für Premium Home and Living. Das heißt, ihr habt euch eher aus diesen Shopping-Club-Gedanken rausentwickelt und das hat auch ein paar Implikationen im Sinne des Marketings. Beispielsweise legt ihr sehr viel Wert auf den Aufbau einer starken Brand. Da hat der Andreas auch ein paar Beispiele genannt. Ihr geht beispielsweise auch offline, investiert online, habt eigene Designer, eigene Produktlinien, die ihr ja auch entwickelt. Das hat auch Implikationen auf eure Warenkörbe, die laut Andreas auch deutlich höher sind als in der Vergangenheit. Was auch ein paar Vorteile möglicherweise hat, wenn man sich dann beispielsweise gegen die chinesische Konkurrenz in Zukunft auch schützen will und muss. Vielleicht auch ein paar Nachteile in Richtung Takeaway-Produkte, Stichwort TikTok-Shopping. Da sprechen wir heute nicht drüber, aber ich wollte es mal erwähnt haben, weil das ist so bei mir hängen geblieben aus dem Gespräch mit dem Andreas. Aber in Summe, glaube ich, ganz wichtig für die Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach mal zu verstehen, dass die Plattform sich gewandelt hat und ihr, wie gesagt, jetzt eher ein Händler für Premium Home and Living Produkte seid und euch da sehr erfolgreich positioniert habt.
Westwing kam und kommt aus dem sehr erfolgreichen Club-Business ursprünglich. Und über die letzten Jahre hat Westwing immer eine sehr große Transition durchlaufen, indem das hin zu mehr Shop-Business entwickelt wurde. Es wurden auch die Plattformen zusammengelegt, eben keine zum Beispiel zwei separaten Plattformen und Apps mehr, sondern eine. Unsere Club-Sales gibt es natürlich im gewissen Umfang weiterhin, aber wir haben auch ein sehr starkes Permanent- und Eigenmarkensortiment entwickelt und damit einhergehen eben auch eine starke Transition im Marketing generell und auch ein Stück weit stärkerer Fokus auf das Thema Performance-Marketing. Nichtsdestotrotz ist Westwing immer noch die Nummer eins in auch Social Media. Wir sind beispielsweise die größte Plattform in Instagram mit über 8,5 Millionen Followern.
Mhm. International, glaube ich, ne?
Ist die international, Zahl. Genau. Also wir sind da auch international die Nummer eins und das ist auch immer noch eine wichtige Basis für Westwing und wird auch weiterhin ein Fokus bleiben, um eben eine starke Brand zu haben und unsere Brand in die Richtung auch weiterzuentwickeln. Und entsprechend eine große Challenge für Westwing und auch für mich, eben dann Brand und Performance Marketing in Einklang zu bringen.
Ich würde jetzt gerne mal starten mit unserem Kernthema, das wir auserkoren haben für heute. Du bist im September 2024, glaube ich, ja, gestartet.
Oktober.
Wie hast du dir im Oktober erstmal Überblick verschafft? Einerseits natürlich über so generelle Themen wie das Team, aber vor allem, das ist ja unser Kernthema, auch die Performance-Marketing-Kanäle und Strategien, die implementiert waren.
Also für mich persönlich begann die Vorbereitung eigentlich schon ein bisschen früher auch, bevor ich den Job gewechselt hatte. Ich muss leider sagen, das kann ich auch vielen als Empfehlung mitgeben, nehmt euch Zeit zwischen zwei Jobs, um ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Die Chance, die Möglichkeit hat sich bei mir leider nicht ergeben. Das heißt, ich bin ein paar Tage vor Oktober, Ende September in meinem alten Job ausgestiegen und im neuen dann quasi direkt im Oktober gestartet. Das war mitten in der Peak Season oder als sie gerade begann. Das ist natürlich auch die Zeit, wo die Planung für das kommende Jahr jetzt für 2025 stattfand, klassischerweise über die Strategie nachgedacht wird. Und wir gerade bei Westwing auch noch in der starken Transition-Phase waren, wie die vielleicht die anderen Podcasts, wo zum Beispiel Andreas, der CEO, zu hören war. Haben wir zum Beispiel unsere ganzen Shop-Systeme bis Ende letzten Jahres noch auf Shopify umgestellt. Also das war auch noch die heißeste Phase. Mhm. Genau, also sehr, sehr viele Themen und zusätzliche Herausforderungen, neue Prozesse, an die man sich gewöhnen muss, auf die ich mich natürlich entsprechend schon vorbereiten wollte. Das heißt, wie gesagt, hatte ich da auch vorher schon mich ein Stück weit mit auseinandergesetzt, überlegt, okay, was kann ich denn an Informationen über Westwing mir vorab schon aneignen. Ich hatte dann zum Start ein Stück weit das Glück, dass ein Interim-Manager da war, der parallel mit mir noch eine Zeit zusammengearbeitet hat,
von dem ich dann schon
Themen übernehmen konnte, ja. Der mich dann auch sehr gut eingearbeitet hat. Also das hat mir das Leben auf der einen Seite ein Stück weit einfacher gemacht, aber wie gesagt, die Themen und Herausforderungen waren trotz allem sehr, sehr vielfältig gerade in dieser Zeit.
Mhm. Aber das heißt, dein Appell ist dann letztendlich idealerweise ein bisschen Puffer zwischen den beiden Jobs zu haben, um sich auf den neuen Job vorzubereiten, weil es gäbe ja auch die andere Sicht, erstmal eine Weltreise machen oder in 3 Wochen irgendwie, weiß ich nicht, auf die Kanaren gehen und einfach den Kopf freikriegen. Ne? Also ich meine, ist ja Richtung auch, dass man dann wieder frisch durchstartet und vielleicht auch mit dem Alten abschließen kann, finde ich das tatsächlich auch wichtig, ja, weil Natürlich ist es wichtig, sich vorzubereiten, vielleicht schon in den Job mit ein paar Infos und Gedanken reinzugehen. Auf der anderen Seite, irgendwann muss man auch fairerweise dazu sagen, braucht der Körper mal Pause. Und ja, der neue Job profitiert ja auch wieder davon, wenn man frisch und erholt aus vielleicht einer ganz kurzen Pause zurückkommt und nicht freitags das alte Büro abschließt und am Montag mit der neuen Zutrittskarte zum neuen Arbeitgeber geht. Ja. Ne? Also genau.
Ja, also ganz klar, lieber Fokus da, das ruhig anzugehen und sich da wirklich eine tatsächliche Pause zu gönnen. Da würde ich definitiv einen Fokus drauf legen. Nichtsdestotrotz, man kann sich auch nur bedingt auf eine neue Rolle vorbereiten. Ich habe mich da zwar ein Stück weit auch strukturiert vorbereitet. Auch
keine Kennzahlen und so, ne? Die hat man ja dann eher.
Genau, nicht. Kennzahlen, grundsätzlich wie Marketing-Channels zum Beispiel funktionieren, ja, und was da wichtig ist, das nimmt man natürlich mit, da muss man nicht bei Null anfangen, aber wie man jetzt einen neuen Job tatsächlich, ja, angeht, wie führt man erste Gespräche, wie verschafft man sich einen Überblick, ja, worauf oder wie identifiziert man, worauf man den Fokus legen muss, da kann man sich natürlich schon so ein bisschen, ja, theoretisch vorbereiten.
Ja.
Und da habe ich mich vor allem auf das Buch The First 90 Days von Michael Watkins gestürzt.
Ah, okay, spannend.
Ist ja so ein Standardwerk in dem, ja, Bereich. Also man hört es nicht zuletzt immer, ja, wieder, wenn ein neuer US-Präsident an die Macht kommt. Er wird an seinen ersten 100 Tagen gemessen, aber das, ja, gilt ja in vielen Management-Positionen genauso. Und da ist das Buch für mich einfach eine riesen Hilfe gewesen, um mir vorab schon Gedanken zu machen, nicht zu sehr mich auf die falschen Themen zu stürzen und dann den Überblick zu verlieren, sondern mich ein Stück weit strukturiert dem anzunähern.
Okay, dann lass uns doch da direkt mal dran anknüpfen, weil das wäre jetzt auch tatsächlich meine Folgefrage gewesen. Also wie hast du dir dann den Überblick verschafft und wie schafft man es, sich auf die richtigen Themen von Anfang an zu fokussieren? Und auch, wie hast du es gemacht? Also sozusagen, hast du dann erstmal One-to-Ones gemacht mit jedem Team-Member? Hast du, ein Meeting nach dem anderen, Deep Dives in Anführungszeichen angesetzt? So, gib mir doch mal den Affiliate- und SEA-Abriss und so weiter. Oder wie hast du dich dem angenähert?
Ja, also wie gesagt, dadurch, dass ein Interim-Manager als quasi mein Vorgänger da war, konnte ich natürlich mir einerseits Informationen von ihm ziehen. Ich wollte mich da aber gerade zu Beginn nicht zu sehr beeinflussen lassen, weil er hat natürlich auch seine Schwerpunkte, seine Sicht auf die Dinge und die ist natürlich unheimlich hilfreich zu Beginn, aber es schadet nie, auch mit einem sehr, sehr frischen und unvoreingenommenen Blick reinzugehen. Also ich bin sehr schnell eben rein, wie du schon gesagt hast, habe Termine mit meinen Directs gemacht, um mir einen Überblick zu verschaffen, wo stehen wir in zum Beispiel den Marketing-Channels, wo stehen wir aber auch in der Planung, in der Strategievorbereitung. Ich saß natürlich mit meinem Chef, unserem CMO Rick zusammen, um seine Sichtweise zu sehen, habe mich genauso aber mit anderen Abteilungen zusammengesetzt und getroffen, um zu verstehen, wie sehen Sie die Abteilung, die Themen von außen sozusagen? Welche Needs haben Sie vielleicht? Wo sehen Sie vielleicht Stellschrauben, Themen, an denen ich primär ansetzen sollte? Und daraus ergibt sich dann relativ schnell ein Bild, worauf man sich konzentrieren und fokussieren sollte. Und das ist natürlich zum Beispiel dann auch abhängig von, wenn ich auf die Marketingkanäle eingehe, von der Erfahrung, von dem Know-how der Kollegen, der Mitarbeiter in den einzelnen Teams, wo man dann sagt, okay, bei denen muss ich mich jetzt vielleicht nicht so primär drauf fokussieren, da läuft's gerade gut, da gibt es jetzt keine großen Challenges, während es bei anderen vielleicht Herausforderungen gibt, wo man sich stärker drauf fokussieren muss und dann bewusst auch mehr Zeit erstmal investiert.
Ja. Was ja dann vielleicht auch so ein Stück weit eine subjektive Berichterstattung erstmal ist, des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin. Ja. Aber da kommt ja noch deine Erfahrung dazu, weil es kann ja durchaus sein, also ich nehme jetzt mal das Beispiel Social Media, ja. Das Social Media Team berichtet dir alles tutto paletti, wir haben alles im Griff. schau mal her, wie toll das läuft. Und du denkst ja irgendwie so, ja, Moment mal, also irgendwas stimmt doch da nicht. Also die KPIs sehen komisch aus. Okay, vielleicht kannst du die noch nicht zu 100% beurteilen, weil du die individuellen KPIs des Unternehmens noch nicht auswendig kennst und noch nicht perfekt einschätzen kannst. Aber zumindest mal aus der holistischen Sicht hat man einen gewissen Erfahrungsschatz und sieht schon, okay, da stimmt irgendwas im Setup nicht oder so. Und das wäre jetzt so ein bisschen meine Frage auch. Also wie viel verlässt man sich dann auch auf Berichterstattung, / Deep Dives, wo einem ein Bild gezeigt wird, versus da kommt schon sehr stark die eigene Erfahrung auch nochmal zum Tragen, wo man dann vielleicht auch nachbohren muss im Zweifel.
Ja, also ganz klar, sich da nur drauf zu verlassen, das wäre gerade beim zahlengetriebenen Performance-Marketing zu wenig. Also dann ganz klar parallel der Schritt, sich in die Zahlen zu graben und in Prozesse zu graben, um zu verstehen, wo stehen wir da, wie hat sich das historisch entwickelt, welche Ziele haben wir da auch definiert, machen diese Ziele Sinn, müssen wir da vielleicht nachjustieren, aus welchen Gründen auch immer, und da kommt dann auch die Erfahrung eben ins Spiel, zu sagen, ja, wo stehen wir da, wo gibt's vielleicht auch Quickwins, wo müssen wir tiefer einsteigen, um aus der vielleicht sehr subjektiven Sichtweise auch die objektive und harte Faktenbasis sprechen zu lassen und zu verstehen. Also
okay, aber letztendlich nicht so. Also, du hast ja dann den Interim-Manager als Feedbackgeber gehabt, den Vorgesetzten und das Team, also eigentlich drei Sichtweisen. Daraus hast du dir dann letztendlich so eine Prioritätenliste dann geschrieben. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Und deine eigenen Erfahrungen natürlich, die habe ich jetzt ausgeklammert, aber die ist natürlich auch dabei.
Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, aber auch unheimlich wichtig ist, ist die Unternehmenskultur zu verstehen, die Strukturen zu verstehen. Also welche Meetings finden statt, welche Bedeutung haben sie, machen die aus meiner Sicht Sinn, würde ich da vielleicht was optimieren, was kann ich davon mal beeinflussen und wie ist die Unternehmenskultur, also wie muss ich mich in diese Richtung anpassen, wie ticken die Menschen basierend auf der Kultur, wie muss ich kommunizieren, das ist auch unheimlich wichtig, das schnell zu verstehen. Und da ist halt der Kontakt mit den Menschen einfach auch unheimlich wichtig, vor Ort zu sein. Also jetzt nicht nur im Homeoffice zu sitzen und zu hoffen, dass man darüber die Kultur kennenlernt, sondern man muss wirklich da sein, ansprechbar sein auch.
Das berühmte Gespräch in der Kaffeeküche,
wo man dann ansprechen, genau. Und das im Idealfall auch nicht nur mit den Directs und seinem Vorgesetzten, sondern eben auch mal mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen, um das möglichst schnell aufzusaugen, ja.
Ja, absolut. Und jetzt nochmal zu den Themen. Und da gehören Team-Themen und vielleicht Kommunikationsstil etc. ja auch durchaus mit rein, nicht nur fachliche, aller welchen Kanal steuere ich jetzt wie aus in Zukunft. Wie hast du die dann für dich sortiert? Weil ich sag mal, man ist 2 Wochen im Job, dann bekommst du erstmal den Information Overload, ja, der Kopf raucht, wenn man am Freitagabend rausgeht. Wie hast du es dann sortiert? Hast du dir dann irgendwann mal so eine, weiß ich nicht, nenn es mal zum Beispiel die Eisenhower-Matrix, ja, die vielleicht viele kennen, dringlich und wichtig. Das sind ja die 2 Achsen, auf der dann die Themen abgetragen wird. Für dich persönlich gemacht, jetzt weniger fürs Team erstmal, sondern für dich persönlich? Oder hast du dir dann aus deinen Stichpunkten da irgendwelche Notizen rausgeschrieben? Wie sortierst du diese Themen aus dem Information Overload, den ich gerade beschrieben habe?
Ja, genau. Also da gibt auch das Buch First 90 Days viel an die Hand an Methodiken, unter anderem auch die Eisenhower Matrix, um die Themen zu strukturieren. Da fängt man auf niedrigster Ebene mal an, in Bezug auf einzelne Teams oder Channels und geht dann bottom-up nach oben, um daraus stückweise dann die Top-Leos zu definieren, untereinander festzulegen, worauf lege ich wirklich mein Fokus, das ist so das fachlich-inhaltliche, aber natürlich auch so ein bisschen die persönliche Sichtweise. Das war dann eher nochmal ein Thema vorab, mit dem ich mich vorbereitet habe, zu sehen, wo sind denn meine Stärken und Schwächen? Und wozu neige ich auf Basis dieser Stärken und Schwächen, meinen Fokus bei solchen neuen Aufgaben, bei dem Wechsel jetzt zu legen, wo es besteht vielleicht ein Risiko, dass ich den Fokus entsprechend falsch lege, um das eben vorab schon zu vermeiden und immer wieder zu reflektieren, aha, vielleicht habe ich eine Tendenz und Expertenwissen in einem bestimmten Marketing-Channel und würde mich jetzt im Falle da am liebsten natürlich auf diesen stürzen, diesen optimieren und damit riskieren, dass andere Themen vielleicht unter den Tisch fallen oder zu wenig Fokus bekommen. Und da den Blick eben nochmal zu schärfen, das war da auch unheimlich wichtig. Also ich habe dann auch bewusst den Fokus ein Stück weit stärker auf einen Channel gelegt, die ersten Monate, konkret SEA, weil wir dort beschlossen haben, die Steuerung in-house zu holen, hatten dort entsprechend neues...
War dann schon Entschluss Jahres vor deiner Zeit oder
hast du dich mit entschieden? Halbwegs, also es gab Diskussionen, Überlegungen, aber die Pläne waren noch nicht konkret beschlossen und ich habe ein In-Housing auch bei Lampenwell damals schon gemacht und entsprechende Erfahrung mitgebracht und wusste, worauf es da ankommt und deswegen haben wir da schnell Nägel mit Köpfen gemacht und das jetzt auch sehr erfolgreich Anfang dieses Jahres in-house geholt. Aber gerade in dieser Transition-Phase war es unheimlich wichtig, eben sich darauf ein Stück weit zu konzentrieren und zu schauen, wir waren in der Peak-Season, was müssen wir denn tun, dass wir da jetzt, obwohl wir noch nicht das optimale Setup haben, gute Ergebnisse abliefern. Also da könnte man sagen, ich tue mir da schwer, jetzt im Rückblick zu sagen, habe ich da zu viel Fokus drauf gelegt oder nicht. Der eine oder andere hätte vielleicht ein bisschen mehr von anderen Channels, ein bisschen mehr Zeit von mir gehabt, aber ich hatte das ein Stück weit auch so bewusst getan, weil, wie sich jeder denken kann, ist SEA für fast alle Unternehmen mit einer der wichtigsten Channels.
Ja, insbesondere der Handover muss ja auch entsprechend funktionieren. Genau. Deswegen, also ich würde jetzt mal wieder in der Eisenhower-Logik sagen, die Dringlichkeit war ja auf jeden Fall gegeben, die Wichtigkeit mit Sicherheit auch. Ich kenne jetzt eure Budgets nicht, aber ihr werdet da ein paar Euro wahrscheinlich liegen lassen. Insofern ist es ja zwangsläufig dann auf beiden Achsen relativ weit rechts und oben verortet. Genau, aber natürlich muss man es trotzdem einsortieren im Vergleich zu anderen Kanälen. Hört sich aber erstmal nach einem sehr wichtigen und dringlichen Thema an, ja. Okay, das heißt, du hast da auch relativ zeitnah dann ja schon die ersten Teamentscheidungen damit getroffen, weil mit einem In-Housing geht ja immer einher, dass auch die Stellenausschreibungen stattfinden.
Genau, also natürlich im Hiring-Prozess mit involviert. Wir hatten dann im SEA auch noch kein Teamlead für die Stelle. Waren dann direkt auch mehrere Stellen, die wir da geheiert haben. Eine Kollegin hat uns leider dann Ende letzten oder Anfang diesen Jahres noch verlassen. Das musste auch noch abgefangen werden und natürlich Handover von meinem Vorgänger.
Also Teamleadstelle habt ihr neu ausgeschrieben oder jemand in die Position gehoben?
Genau, die haben wir komplett neu ausgeschrieben und das Inhouse-Team quasi auch mit quasi komplett neuen Mitarbeitern aufgebaut.
Okay. Wo wir schon beim Thema In-Housing sind, vielleicht magst du mal ganz kurz schildern, wie seid ihr in den anderen Kanälen aufgestellt? Das passt jetzt gerade sehr gut rein, also Affiliate, insbesondere SEO, Social Media logischerweise, also Paid Social insbesondere.
Genau, also wir haben ein kleines, feines, sehr gutes Affiliate-Team, die generell bei uns alle Teams sind, vielleicht nochmal weiter auszuholen. Also wir steuern unser Performance-Marketing global aus München, über alle Länder und wir sind ja gerade in einer starken Expansion-Phase. Wir launchen dieses Jahr in vielen neuen Märkten. Einige davon sind die letzten Monate schon live gegangen. Heute tatsächlich auch zwei weitere Märkte frisch live gegangen. Auch alles smooth gelaufen. Und ein Paid-Social-Team, eben auch alle Paid-Social-Aktivitäten steuern. Da arbeiten wir weiterhin mit einer Agentur zusammen aktuell. Auch einer unserer stärksten Kanäle, nicht nur im Paid, sondern auch im Organic. Organic ist dann im anderen Marketing-Department bei uns abgebildet, weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das auch einfach eins unserer Anker ist und essentiell, dass wir da unheimlich stark aufgestellt und unterwegs sind. Und als Zahlenmensch bin ich vielleicht da logischerweise auch nicht der Experte für auf dem Niveau, dem wir unterwegs sind. Dann haben wir ein sehr starkes, großes SEO-Team. Da mag sich vielleicht der eine oder andere wundern, aber bevor Westwing starken Fokus auch auf Performance-Marketing und Paid-Performance-Marketing gelegt hat, war auch einer der Pfeiler und ist auch weiterhin das Thema SEO. Und das ist gerade auch in einem unheimlichen Wandel. Allein durch AI, also man braucht jetzt nur die letzten Wochen anzuschauen oder letzten Tage anzuschauen, was alles an News kommt, man kommt fast gar nicht hinterher. Nicht zuletzt auf der Google I.O., wo angekündigt wurde, dass eben ein Shopping-Agent geben wird, der zunächst in den USA und in Fashion verfügbar und gelauncht wird. Und man dem Agenten einfach sagen kann, ich möchte Produkt X haben und kaufen und sobald ein gewisser Preis erreicht ist, kann ich den Agenten einfach den Kauf tätigen lassen. Es ist klar zu sehen in den Suchvolumina von Google, sicher nicht nur im Home and Living Bereich, dass Suchvolumen auf dem absteigenden Ast ist. Das macht natürlich immer noch einen Gros aus im Vergleich zum Beispiel zu ChatGPT etc. Aber das wird sich, wie gesagt, durch solche Shopping-Agenten, aber auch Shopping-Features, die andere Plattformen mehr und mehr implementieren werden, stark wandeln. Und entsprechend muss sich auch das SEO wandeln. Und deswegen sind wir überzeugt, dass wir da auch weiterhin ein starkes Team brauchen, obwohl sich die Jobprofile und Anforderungen und Aufgaben natürlich stark ändern und wandeln.
Mhm. Und wie sieht es im Programmatic-Universum aus? Also betreibt ihr viel Display?
Nicht als dedizierten Kanal tatsächlich, also ein bisschen im Retargeting aktiv, aber durch vor allem PMax bei Google deckt man das natürlich auch im gewissen Maße ab. Das spielt ja auch mit Display ab, aber ist für uns jetzt kein Fokuskanal bisher. Wir sind aber auch sehr stark unterwegs im Upper Funnel, immer wieder mit gezielten Kampagnen. Wir dann aber ja auch mit Fokus auf Paid Social und das Google-Universum, insbesondere in Richtung Video und YouTube aussteuern, um dann den Full Funnel zu bedienen.
Ja. Die dann auch bei dir liegen, die Upper Funnel? Aktivitäten oder habt ihr da nochmal?
Da arbeiten wir sehr eng intern zusammen, also ausgesteuert, grundsätzlich mit Mediaplänen gebackt werden diese Kampagnen von meinen Teams, aber wir haben ein sehr starkes Team in-house, die eine sehr starke Produktexpertise haben und da eben die Welten dann zusammenbringen, definieren, auf welche Produktkategorien fahren wir zum Beispiel eine Kampagne oder zu welchen Branding-Themen werden wir aktiv? Also wurde ja nicht zuletzt jetzt gerade auch announced, dass wir ins Tennis-Sponsorship gehen. Und da machen wir natürlich dann auch Schritte im Upper Funnel Marketing, um das ganzheitlich über viele Channels zu spielen. Und da kommen natürlich dann meine Teams mit ins Spiel, indem sie die Kampagne dann letztendlich aussteuern. In Einklang mit unseren ganzen Performance-Marketing-Kampagnen und Setup. Ein Team dürfen wir natürlich nicht vergessen, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, weil wir sind so stark auf die Channels fokussiert. Unser Analytics- und unser Martech-Teams und Kollegen.
Ja, super wichtig, ja.
Die auch bei uns im Performance-Marketing liegen. Das ist natürlich die Basis und die Foundation für ein erfolgreiches generell Marketing-Business und auch insbesondere Performance-Marketing. Also wir bei Westwing haben sehr früh und auch vor meiner Zeit angefangen, ein Data-Driven Attribution Model selbst zu entwickeln, da nicht auf eine externe Plattform und ein Tool zu setzen und haben da wirklich ein State-of-the-Art Attribution Model entwickeln, gerade parallel zu der Weiterentwicklung des Attribution Models, ein Marketing-Mix-Model, um auch unsere Upper-Funnel-Maßnahmen besser und holistischer bewerten zu können. Darüber hinaus natürlich Themen wie sicherzustellen, dass unsere Datenstruktur, unsere Datenbasis im Hintergrund, in Datenbanken und in Reporting, Visualization-Tools entsprechend gut dargestellt werden und zur Verfügung stehen, damit jeder gerade im Performance-Marketing die richtigen Analysen fahren kann und Entscheidungen treffen kann. Also auch.
Das macht ihr alles in-house, richtig?
Das machen wir tatsächlich auch alles in-house, ja.
Lass uns mal einen Schritt zurückgehen nochmal und über das Thema der ersten ein, zwei, drei Wochen sprechen, wie du dir einen Überblick verschafft hast. Also wir haben jetzt ja schon gesagt, okay, welche Möglichkeiten gibt es in der Strukturierung? Wie hast du dir die Informationen geholt? Jetzt die Frage an dich, gab es jetzt abseits von, dass ihr dann SEA ingehaust habt, was ja du noch mitentschieden hast, so habe ich es jetzt verstanden, gab es irgendwelche Überraschungen? Also im Sinne von, was Westwing vielleicht ganz anders gemacht hat oder immer noch macht als in deinen alten Stationen? Und wie bist du damit umgegangen?
Ja, also eine Überraschung war eine Entscheidung, die kurz bevor ich gestartet bin, gefällt wurde, war gerade im Affiliate-Marketing. Wir sind ja stark fokussiert auf Premium und auch immer noch weiterhin in einem Premiumisierungsprozess. Entsprechend haben wir uns im Affiliate-Marketing oder wurde sich im Affiliate-Marketing entschieden, dass wir uns von einem Großteil unserer Voucher-Partner verabschieden, also Affiliate-Partner, die wie Gutscheine.de zum Beispiel ja eben als Businessmodell haben, Vouchers, Gutscheine von Retailern zu veröffentlichen, um es dann einfacher zu machen, Gutscheine und Rabatte zu finden. Aber generell wollen wir das als Hebel und als Tool im Marketing eben weniger nutzen und dadurch auch die Profitabilität zu verbessern. Und haben da eben einen starken Hebel gesehen, das auch im Affiliate-Marketing zu tun, und haben das stark zurückgefahren und den Fokus geswitcht auf eher Zusammenarbeit mit Content-Partnern, also Beispiel mit Condé Nast oder Hearst, großen Mediahäusern, die Magazine veröffentlichen, die für uns auch sehr relevant sind, wie Harper's Bazaar, Architectural Digest oder El Decor. Mhm. Und mit denen eben starke Content-Partnerschaften aufgebaut, die sehr, sehr erfolgreich laufen, die wir auch sehr stark weiterentwickeln und jetzt im Rahmen unserer Internationalisierung auch weiter ausbauen. Was schon relativ ungewöhnlich ist für Affiliate-Marketing, weil natürlich der einfachste Weg zu sagen, ja, ich onboarde mehr und mehr Gutscheinpartner, macht es am Ende ein Stück weit einfach, aber es war da noch ein starker, schwerer Transition-Prozess über Monate hinweg auch, das ein Stück weit zu kompensieren, aber das hat sich tatsächlich ausbezahlt,
ja,
und entwickelt sich seitdem sehr, sehr gut. Und
aber woran magst du das fest, dass sich es ausbezahlt hat? Weil erstmal sind die Sales ja mit Sicherheit zumindest für diesen Kanal gesehen gesunken.
Genau, man kann aber auch mit solchen Content-Partnerschaften sehr gute Erfolge erzielen. Natürlich muss man die Ziele da vielleicht ein bisschen anders definieren auch, weil es jetzt nicht pur Lower-Funnel-Marketing ist, das ein direkter Conversion-Driver ist. Und da kommt dann natürlich eine gute Attribution, gutes Attribution-Model ins Spiel, das in der Lage ist, den Partnern und dem Channel dann entsprechend trotzdem noch einen guten Wert beizurechnen.
Ja. Was mich zu einer Frage führt, die mich generell im Podcast immer wieder umtreibt und auch ja uns als Marketeers umtreiben sollte, auch jeden Tag. Was ist inkrementell? Ne? Und insbesondere, wenn du jetzt über Gutscheinpartner sprichst, also ich meine, Hand aufs Herz, aber muss man ehrlicherweise mal sagen, einiges davon sind ja Mitnahmeeffekte. So, es ist aber so, dass sich viele Advertiser auch nicht immer trauen, so den Kanal mal schnell zu pausieren. Jetzt bei euch war es ja auch eine strategische Entscheidung. Durch den stärkeren Premium-Ansatz, den ihr ja fahren wolltet. Insofern war das ja auch sozusagen von der Geschäftsführung gedeckt und musstest du dich sicherlich nicht rechtfertigen, dass da ein paar Sales irgendwo augenscheinlich weggefallen sind. Nichtsdestotrotz ist ja die Frage, wie viel davon war inkrementell? Habt ihr das dann in dem Zuge auch gleich irgendwie mitgetestet oder mit nachgewiesen? Also sozusagen, dass Topline vielleicht gar nichts verloren gegangen ist, sondern nur eine Kanalverschiebung dann über das Attributionsmodell sichtbar war oder über andere Instrumente?
Genau, also das muss man natürlich sehr genau monitoren. Wir haben dann natürlich Customer Journey Analysen gemacht. Gibt es einen Shift? Also tatsächlich ist auch so, dass weiterhin Voucher-Plattformen gibt, die Gutscheincodes für uns, obwohl sie keine Partnerschaften haben, keine Provision mehr von uns bekommen, die weiterhin zu publishen, weil es ihnen auch auf Traffic auf die eigenen Seiten bringt. Also da muss man natürlich überlegen, macht das dann trotzdem Sinn für uns? Wie reagieren wir darauf? Wollen wir das akzeptieren oder nicht? Man muss sich dann mit User-Journey-Analysen auch anschauen, gibt es vielleicht Shifts in andere Kanäle, wo wir weiterhin bewusst Gutscheine ausgeben, also im Beispiel im Creator- und Influencer-Marketing, wo das nochmal mehr Teil des Business-Modells auch ist als essentieller Bestandteil. Das muss man sich natürlich anschauen und wir schauen auch sehr genau auf, grundsätzlich auf die Voucher-Cost. Also wir tracken für jeden Marketing-Channel grundsätzlich, wie viele Vouchers werden denn oder wie viele Bestellungen werden denn mit Vouchers getätigt, was kostet uns das in Anführungsstrichen an Marge und definieren da auch für unsere Channels entsprechend Ziele, um das genau zu tracken. Und daran erkennt man natürlich auch, gibt es jetzt einen Shift von Affiliate woanders hin und wir verschieben das Thema nur einfach, was dann natürlich auch nicht Ziel der Sache wäre.
Aber das heißt, ihr konntet das ein Stück weit nachweisen? Also dass die sozusagen auch fehlende Inkrementalität, darum geht es mir jetzt ja, ne? Weil so mein klassischer Käufer, ich schaue nochmal schnell nach einem Gutschein und dann bestelle ich weil ich wollte ja gerade bestellen. Der fällt ja deswegen nicht weg, ne? Also das meine ich eben mit Mitnahmeeffekten. Ja. Und klar, ihr wart jetzt damit beschäftigt, das umzustellen, weil es eine strategische Entscheidung war, aber man kann ja dann in dem Zuge das gleich mit vertesten.
Genau, und da kommen dann eben die User-Journey-Analysen mit ins Spiel. Also ist da eine Änderung im Verhalten erkennbar? Verlieren wir da unterm Strich vielleicht Sales? Das wollen wir natürlich im Großen und Ganzen nicht. Und das haben wir aber durch diese Analysen entsprechend auch nachgewiesen. Ja.
Okay. Dann haben wir jetzt ja schon über zwei große Veränderungen, die relativ früh in deiner Ast-Zeit dann anstanden. Die du auch vorgenommen hast, damit vorgenommen hast. SEA Inhousing Nummer 1, Nummer 2 jetzt das Thema Gutscheinpartner auszufasen, zumindest die klassischen Influencer hast du ja gemeint, da gibt es noch Voucher. Das waren aber ja Entscheidungen, so hast du es gerade erzählt, die in Teilen schon auch vor deiner Zeit stattgefunden haben, beziehungsweise insbesondere bei dem Thema Gutschein ja mit der neuen Brandpositionierung auch einhergegangen sind. Ab wann hast du die ersten größeren Veränderungen durchgeführt, basierend jetzt auf deinen Beobachtungen, Analysen? Also wo du gesagt hast, so, ich habe mir das jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, 2 Monate angeschaut, das würde ich gern anders machen, so.
Also das ging dann eigentlich so Anfang dieses Jahres los, als wirklich auch die Peak-Season und die Planung etc. Strategie durch war, die Übergabe von meinem Vorgänger an mich abgeschlossen war, dass wir uns da eben auch Gedanken gemacht haben, zum Beispiel in Prozessen, wie arbeiten wir zusammen mit Tech-Teams, die sich zum Beispiel um Product-Feed-Management, um unser Tracking-Setup kümmern. Und haben dort eben neue Prozesse, neue Meetingstrukturen eingeführt, weil das ist natürlich auch eine essentielle Basis für den Erfolg des Performance Marketing, dass das gut aufgesetzt ist und funktioniert. Und meiner Erfahrung nach ist das bei vielen Unternehmen, sei es in meinen Stationen vorher, aber auch bei anderen Unternehmen, wenn ich mit anderen Kollegen aus anderen Branchen, ähnlichen Positionen spreche, immer ein Bottleneck. Ressourcen zu haben, um da wirklich mit Speed voranzukommen, da ein sehr gutes Setup zu haben, weil oftmals, und das ist auch bei Westwing der Fall, ist das eben im Tech und nicht im Marketing aufgehängt, das eben auch sehr nah dran ist an Shop zum Beispiel. Und entsprechend war es auch so der Fall, dass wir dort nur sehr wenig Ressourcen für die Themen hatten, weil Großteil des Tech-Teams noch mit der Transition zu Shopify, unserem neuen Shop-System, beschäftigt waren. Und zwar ganz klar, da müssen wir mehr Speed aufnehmen und schneller werden und besser werden. Wurde dort intern auch viel restrukturiert nach Abschluss der Shopify-Umstellung. Und wir haben aber sehr schnell dann Anfang des Jahres doch reagiert und im Tech-Department eine Product-Managerin als Schnittstelle zwischen Marketing und Tech installiert, die sich eben dediziert um unsere MarTech-Themen kümmert, die koordiniert, entsprechend priorisiert mit den Data-Engineers und Entwicklern, um unsere Themen da eben stärker voranzutreiben. Also das war dann ein großes Thema und hat uns da auch eine Zeit lang gebraucht, weil neue Developer auf den Themen und Projekten waren, die zum Beispiel mit unserem Tracking-Setup noch keine Erfahrung hatten. Wir natürlich zum Beispiel auch durch das neue SEA Inhouse-Team mit vielen, vielen neuen Ideen um die Ecke kamen, an die bisher nicht bedacht wurden oder für die bisher vielleicht auch einfach keine Zeit war, um die voranzutreiben. Also da ist sehr, sehr viel passiert. Und dann geht es wirklich in viele, viele Nitty-Gritty-Details.
Aber ganz kurze Frage dazu. Ist es nicht auch eine Chance, wenn man als neuer sozusagen, also neuer Kollege reinkommt, dann vielleicht auch ein Stück weit unvorbelastet ist, zu sagen so, hey, schaut mal her, liebe Kollegen, wir haben echt ein Need irgendwie, Feed-Management, wir haben hier mehr Anforderungen, es dauert zu lange, wir brauchen jetzt echt eure Unterstützung. Okay, verstanden, ihr habt gerade ein Shopify-Projekt. Ich stelle mich jetzt mal vor und in dem Zuge erkläre ich gleich mal, wie wichtig und warum es wichtig ist, dass wir diese Anforderungen halt auch in einer gewissen Zeit umgesetzt zu bekommen. Also vielleicht hat man da nicht auch so ein Stück weit so eine Art Bonus vielleicht, den man ausspielen kann als
hatte ich mir tatsächlich erhofft, aber konkret bei dem Thema und deswegen haben wir es dann auch erst Anfang diesen Jahres geschafft, da wirkliche Fortschritte zu machen. Habe ich mir da die Zähne ausgebissen, weil einfach die Prio so stark auf der Shop-Umstellung war, dass einfach niemand uns Ressourcen dafür freigeschaufelt hat. Also hätte ich mir gewünscht, weil dort wirklich der ein großer Need ist und großes Potenzial geschlummert hat, aber man ist ja nur trotzdem nur einer von vielen Stakeholdern und muss ich dann ein Stück weit auch damit abfinden und kreativ werden und Mittel und Wege finden, wie wir es vielleicht mit eigenem Know-how umsetzt und trotzdem voranbringt oder sich vielleicht über nicht den offiziellen Dienstweg mit für alles ein Ticket erstellen, auch mal Maßnahmen und Optimierung umgesetzt bekommt. Und das ist dann tatsächlich auch so ein Stück weit die Lösung gewesen, um da voranzukommen. Ja.
Okay. Gab es in den Kanälen Überraschungen oder Dinge, die du vielleicht bisher so nicht kanntest, die du jetzt anders auch?
Also es gab im SEA viel, was strukturiert war, was ich so noch nicht gesehen hatte, dass wir eine relativ fragmentierte Accountstruktur zum Beispiel bei Google Ads hatten, wo wir jetzt in den letzten Schritten sind. Jetzt ist ja klassischerweise auch für Home and Living eher Low Season, deswegen machen wir das bewusst jetzt, dass wir Accounts konsolidieren, Kampagnen zusammenführen, da wirklich simplifizieren.
Was ja auch im Zuge des Inhousings dann ja nochmal eine Chance bietet, ne?
Dass man genau, das haben wir aufräumt. Auch bewusst jetzt nicht aufgrund der Peak Season und aufgrund der noch geringen Ressourcen auf dem Thema, haben wir das nicht jetzt letztes Jahr schon gemacht, sondern gesagt, wir warten da bewusst bis dieses Jahr, bis auch das Inhouse-Team gesettelt ist, die auch viele Quick-Wins umgesetzt haben die letzten Monate. Und jetzt machen wir uns tatsächlich in dem Bereich an viele strukturelle, größere Eingriffe, wie beispielsweise Account-Zusammenführung, Profit-Bidding einzuführen, unsere Kampagnen in Richtung einer stärkeren margenbasierten Aussteuerung, Struktur umzustellen. Um da wirklich auch langfristig eine Linienstruktur zu haben, die sich auch einfach mit einem kleinen, feinen Inhouse-Team über mehr als 20 Märkte steuern lässt.
Wo hast du dir die Zahlen hergeholt? Also es gibt ja wahrscheinlich unzählige Reportings, die man sich da jeden Tag anschauen kann bei euch. Irgendwelche Dashboards, die existieren, PDFs, die hin und her geschickt werden, digitale Dashboards etc. pp. Hast du dich darauf gestürzt erstmal am Anfang? Bist du auch jemand, der dann vielleicht sich mal in Google Analytics selber reingräbt und da mal 2 Stunden sich Zahlen anschaut oder in Google Ads in die verschiedenen Bidding-Systeme? Also will sagen, wo hast du dir einen KPI-Überblick geholt? Wo und wie?
Ja. Also natürlich in vielen, vielen internen Quellen. Also zum Glück ist bei uns sehr viel in Dashboards automatisiert. Es gibt, glaube ich, 2-3 Reports, die tatsächlich noch manuell in Excel geschickt werden. Der Rest ist wirklich schon in Dashboards.
In Analytics oder wie, was nutzt ihr da?
Nochmal bitte?
In Google Analytics oder wie habt ihr das?
Wir haben Tableau als unsere fast Single Source of Truth, wo viel durch unser Analytics-Team eben an Dashboards aufgebaut ist, auch basierend logischerweise auf unserer internen Attribution, wo sich Informationen über alle Marketing-Channels, aber auch über andere Zahlen, sei es jetzt mal über Logistik zum Beispiel, ziehen kann. Dann ist es aber genauso essentiell, sich mit den Zahlen in den Plattformen auseinanderzusetzen. Das heißt, wie du gesagt hast, Google Ads, Meta, Smartly als Tool, das wir auch für Pet Social einsetzen. Plus auch quasi externe Quellen wie zum Beispiel, dass wir von Google Daten bereitgestellt bekommen zu Marktdaten, sondern Market Shares, wie sich das entwickelt im Vergleich, Wettbewerbsanalysen, SEO-Tools, Sistrix, Ahrefs, das war schon auch notwendig, gerade in den ersten Monaten, sich da tiefer reinzugraben, um sich einen Überblick verschaffen, und dann kann man ja glücklicherweise auch auf ein bisschen externe Quellen auch zum Marktdaten zugreifen. Google Meta stellt dann natürlich da zum Beispiel auch immer wieder mal Analysen, Daten zur Verfügung.
Ja. Was würdest du sagen, ab wann oder nach wie vielen Tagen jetzt in unserer Podcast-Episode, die ersten 100 Tage, nach wie vielen Tagen hast du dich einigermaßen sicher gefühlt in den Zahlen, also wo du gesagt hast, so naja, jetzt habe ich ein Gefühl dafür, für den CPO oder den ROI und die Budgets, und hier stimmt jetzt was nicht, das sehe ich jetzt sofort, weil ich sozusagen jetzt tief genug in den Zahlen drin bin.
Tatsächlich, also es kamen auch ein paar neue Zahlen und Themen seit Anfang des Jahres auf, mit denen wir uns stärker auseinandersetzen mussten. Also ich würde mal sagen, so in den klassischen Performance-Marketing-Zahlen, so nach 4-6 Wochen. Also da ist man relativ schnell drin, wo man sagen kann, okay, ich habe unser Attribution-Model verstanden, ich weiß, wie die Kanäle funktionieren, wie sie performen, was die Ziele sind. Es ging dann aber eben nochmal viel, viel tiefer, dass wir uns dann, wie gesagt, Anfang des Jahres mit beschäftigt haben, wie entwickelt sich unsere Neukundengewinnung, unsere Neukundenquoten, wie entwickelt sich unsere Churnraten. Ich hatte das Thema Voucherkosten schon erwähnt, eine weitere Dimension, die wir dazu nehmen, und bis dann wirklich da ein vollständiges Bild da ist, aufgrund dieser Komplexität. Mhm. Wie wir auch Budgets planen, welchen Spielraum wir haben, tatsächlich mit unserem Open Budget Approach Channels zu steuern, auch im Hinblick auf unser Gesamtmarketing Ratio. Das hat dann tatsächlich noch mal ein bisschen länger gedauert. Da würde ich sagen, das hat bestimmt dann 100, 120 Tage gedauert, wo ich dann da das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich so den 100%igen Überblick.
Weil, also es sind ja auch tatsächlich die unterschiedlichsten Dimensionen, ne? Weil wenn man mal, also du hast ja deine Topline sozusagen, Gesamt-Performance-Marketing-Kennzahlen, die einzelnen Channel-KPIs, die man dann beliebig runterbrechen kann. Das Thema Value-Bidding hattest du ja gerade auch noch angesprochen, sozusagen in der Umstellung, also einerseits Stückzahlen sich anzuschauen versus, naja, was ist denn eigentlich als Value hängen geblieben? Das in einer attribuierten Sicht möglicherweise, in der Grenzkostenbetrachtung, ja, also wenn du sagst Open Budget, da ist ja total wichtig, dass man erstmal versteht, was kostet mich jede zusätzliche Order, und dann vielleicht noch eine Value-Perspektive. Also super vielschichtig. Deswegen, also würde ich auch sagen, ist quasi unmöglich, dass man innerhalb von 3-4 Wochen da den kompletten Überblick hat im neuen Job, was ja der Komplexität ein Stück weit auch, ja, und der Vielzahl der Kennzahlen geschuldet ist, die wir halt als Performance-Marketeers und insbesondere als Abteilungsleiter, wie in deinem Fall, auch beherrschen müssen, ne?
Genau, ja. Und jetzt, wie gesagt, der Wandel hin, das hatte ich bei Lampenwelt schon sehr weit entwickelt, das Thema Profit Bidding als weite Dimension. Und das erfordert eben dann auch ein Umdenken in der Steuerung von Kampagnen. Also es ist nicht nur eine neue Kennzahl, die ich einführe, sondern muss natürlich auch überlegen, was hat das für einen Impact, wenn ich auf einen Profit aussteuere, weil nur den Fokus auf profitable Produkte zu legen, wäre definitiv auch zu kurz gedacht. Neue Produkte haben vielleicht noch nicht die Datenbasis, um Profit genau zu berechnen. Oder vielleicht habe ich auch Hero-Produkte, die ich bewusst pushen möchte. Und eine niedrigere Profitabilität in Kauf nehme. Also all die Dinge muss man natürlich auch mit reinnehmen. Und das macht das Performance-Marketing, wie du schon gesagt hast, auf eine andere Weise komplex. Ja.
Ich habe noch zwei abschließende Fragen. Frage Nummer eins, die muss ich natürlich stellen. So ein bisschen haben wir es vorhin schon angeschnitten im Bereich, dass sich unser Berufsbild ja als durchaus challenging auch erweist, da man immer vorne an der Speerspitze sein muss und es sehr schnell im Wandel ist. Da natürlich die Frage an dich, welche Rolle spielt Automatisierung und das Thema KI bei euch heute?
Ja, also es gibt viele Bereiche, in denen das schon stark integriert ist. Ich glaube, es gibt oder sollte heutzutage eigentlich auch niemanden mehr geben in unserem Bereich, der für seine alltäglichen Aufgaben nicht AI nutzt, sei es nur für vermeintlich profane Themen mal was zu übersetzen oder sich eine Formulierung optimieren zu lassen oder sich was in einem Dokument zusammenfassen zu lassen. Wir setzen es im SEO schon sehr stark ein für Automatisierung, um einerseits Content zu übersetzen, sei es für die neuen Märkte, sei es aber auch für Optimierung unseres Contents für LLMs und nicht mehr nur für Suchmaschinen. Und darüber hinaus setzen wir uns permanent damit auseinander, was es für Entwicklungen auf Marketingplattformen natürlich gibt. Also auch Performance Max setzen wir natürlich schon stark ein oder Advantage Plus bei Meta. Sind aber auch permanent auf der Suche nach neuen Tools außerhalb der Plattformen, um uns da weiterhin zu entwickeln. Also ich sehe gerade SEO da in der stärksten Transition. Viele sprechen ja schon von nicht mehr SEO, sondern von GEO, also Generative Engine Optimization. Da spießen jetzt viele, viele Tools aus dem Markt, mit denen man zum Beispiel seine Brand Visibility auf LLMs wie ChatGPT monitoren kann, wo man Wettbewerbsanalysen machen kann, wo man auch zum Beispiel Bot-Simulationen durchführen kann, weil mehr und mehr Bot-Crawling, dann höre ich auf, in die Tiefe zu gehen, wenn mehr Bot-Crawling auf Websites stattfindet von LLMs, um Content zu identifizieren, zu suchen, der für sie relevant ist. Also damit muss man sich sehr, sehr stark auseinandersetzen, aber das ist natürlich immer ein Thema fürs Performance-Marketing, sich kritisch damit auseinanderzusetzen und da Ruhe zu bewahren, weil ich glaube, man könnte sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen. Aber umso wichtiger auch drüber nachzudenken, sind diese klassischen Jobprofile und Aufgabenbereiche im Performance-Marketing wirklich noch notwendig? Und da würde ich auch sagen, das wandelt sich entsprechend auch stark. Also einen klassischen SEO-Manager in der Form wird es, glaube ich, in ein paar Jahren nicht mehr brauchen. Vielleicht braucht es auch keine klassischen Paid-Channel-Manager mehr.
Bei SEA ist es ja schon so, würde ich sagen, heute. Ne? Also das Berufsbild vor 15 Jahren war ein komplett anderes wie das heute.
Es war ganz anders, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in ein paar Jahren nochmal ganz anders ist, dass man vielleicht keinen Spezialisten mehr hat, der jetzt eine Region an Ländern und Accounts steuert, sondern vielleicht ändert sich es in eine Richtung, dass ich AI-Experten habe, die sich mit Audience-Management dediziert auseinandersetzen und beschäftigen. Und einer, der sich gezielt nur mit den bestimmten Kampagnenformaten auseinandersetzt und in die Tiefe auskennt, wie ich sie steuern muss, sodass sich die Berufsbilder da vielleicht nochmal ein Stück weit auftrennen und stärker diversifizieren, als es jetzt der Fall ist.
Ja, absolut. Wenn du jetzt einem Marketingverantwortlichen einen Tipp oder einen Rat nochmal geben dürftest, oder welchen Tipp würdest du geben für jemanden, der jetzt eine neue Position startet in dem Bereich, also als Performance-Marketing-Verantwortlicher, sei es in einer Führungsposition oder auch als in einer Senior-Position, normalen Position?
Ja. Also wichtig ist ja sehr offen in so eine neue Position reinzugehen, da nicht mit zu starren Denkweisen ranzugehen, dass es selbst bei mir war es ja sehr ähnlich von der Branche. Es ist weiterhin Home and Living in dem Bereich, in dem ich bin. Und auch wenn mein Aufgabenbereich gewachsen ist, sind die Themenbereiche ähnlich gelagert. Aber am Ende sieht es doch alles sehr, sehr anders aus, funktioniert anders, Prozesse sind anders, Menschen ticken anders, die Kultur ist anders. Deswegen unheimlich wichtig, offen zu bleiben, viel zuzuhören, wirklich auch strukturiert vorzugehen, die Teams, die Mitarbeiter einzubinden, auch Entscheidungen mit denen zu diskutieren und nicht nur zu viele Schnellschüsse zu machen, entsprechend da eine positive Feedback-Kultur entsprechend auch zu fördern, weil nur mit zufrieden erfolgenden, reichen und gut performenden Mitarbeitern kann man dann am Ende auch als Führungskraft erfolgreich sein.
Ein wunderschönes Schlusswort. Besser hätte ich es nicht sagen können. Thomas, Mensch, vielen Dank für die vielen Einblicke, die du uns gegeben hast und die Offenheit auch in die ersten Tage oder ersten 100, 120 Tage jetzt deines Jobs mit reinschauen zu dürfen und was du da erlebt hast. Danke fürs Dabeisein.
Ja, sehr gerne. Hat mich super gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Daniel.